nur Golf auf meinsportradio.de.
Er ist zurück. Tiger Woods hat bei der Hero World Challenge sein sehnsüchtig erwartetes Comeback gefeiert. Am Ende gewann er zwar nicht das Turnier, aber er beherrscht trotzdem natürlich die Schlagzeilen, denn er hinterließ einen starken Eindruck zur Überraschung vieler und vielen Unkenrufen zum Trotz. Was bedeutet die Rückkehr von Tiger Woods? Was ist von ihm jetzt zu erwarten? Kann er dann auch mit den aufstrebenden jungen Stars wie Justin, Thomas, Jordan Spieth oder auch Turniersieger Ricky Fowler in Zukunft wieder mithalten? Diese Fragen stehen heute im Mittelpunkt von Nur Golf auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und an meiner Seite natürlich Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo.
Und anlässlich des Tiger-Comebacks haben wir uns noch weitere fachkundige Verstärkung geholt. Für Sky beobachtet er und kommentiert er die European und PGA Tour. Seine Stimme sollte euch deshalb bestens vertraut sein. Herzlich willkommen bei nurgolf auf meinsportradio.de. Jonas Friedrich.
Hallo, ich grüße euch. Moin.
Jonas, jeder Gast bei uns muss sich erstmal so selber outen, wie er denn selber zum Golf gekommen ist und wie er vor allen Dingen golferisch so dasteht. Ich habe ja schon öfter gesagt, mein Handicap ist immer noch 54. Ich komme nicht von der Stelle, weil ich keine Zeit habe. Wie sieht's bei dir aus?
Die 54 habe ich erfolgreich verlassen.
Das ist gut.
Nein, ich bin, keine Ahnung, ich spiele eigentlich schon ich spiele schon relativ lang. Ich bin dem Golfvirus verfallen seit ungefähr 2002. Habe manchmal das Gefühl, dass ich einen riesengroßen Golfball auf den Schultern sitzen habe. Es fesselt mich sehr. Es ist definitiv ein großes Leidenschaftsthema von mir. Ich versuche, also seit 2 Jahren versuche ich die Einstelligkeit endlich perfekt zu machen. Also ich krieg's Ergebnis nicht auf die Scorekarte. Ich spiele natürlich gedanklich viel, viel besser als de facto auf dem Platz. Kurzum, ich hänge bei Handicap 12 rum und versuche mit wirklich harter und konzentrierter Arbeit in der nächsten Saison dann die Einstelligkeit zu schaffen.
Die Serie, das ist ungefähr deine Preisklasse, ne?
Naja, da bin ich noch ein paar Schläge von weg. Ich hänge bei 18 und habe leider diese Saison wieder viel zu wenig gespielt. Insofern greife ich noch länger nicht die Einstelligkeit an, aber wir können gerne mal ein Ründchen drehen.
Wo lebt ihr denn? Ihr lebt in...
Ich bin Hamburger, aber ich bin raus.
Hamburger?
Aber ihr beiden...
Ich bin in München.
Seid dicht.
Du bist in München? Ja, das könnte...
Ja. Ja, zwei Schwaben in München, meine Güte, du.
Da. Ja gut, wo sind wir nicht?
Ja. Das stimmt.
Die Schwaben mischen doch mittlerweile sogar die PGA-Tour auf, Sander Schaufli.
Stimmt, ja. Der Mannheimer ist das doch irgendwie sowas, habe ich irgendwann mal knallhart recherchiert. Irgendwie so Mannheimer-Gegend.
Echt? Ich dachte eher so Heidelberg, aber naja.
Kann man zwischen Heidelberg und Mannheim differenziere ich jetzt nicht groß. Also ach da so, oben halt, ja.
Irgendwo gerade noch im Ländle halt.
Es ist gell? Auf jeden Fall noch das Ländle, genau. Es passt alles zusammen. Ja, Jonas, die Tätigkeit bei Sky als Golfkommentator, wie viel hilft dir das auch für dein selber eigenes Spiel?
Die grundsätzliche Frage wäre ja, inwiefern hilft einem Golfgucken sozusagen überhaupt beim eigenen Spiel? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich finde es manchmal sogar ein bisschen nervig, wenn man gerade in so einem Viererflight unterwegs ist, wo es ja immer um die Spielzeit geht. Und dann hast du bei manchen Spielern einfach das Gefühl, Junge, du guckst viel zu viel Golf, weil du machst irgendwie so alles nach, diese ewig langen Routinen. Und dann gibt's halt auch so Verhaltensweisen. Ich finde es ja mittlerweile echt putzig. Also das sieht man recht häufig. Jemand haut seinen Abschlag weg. Und dann geht, wie bei den Profis, einfach nur so der Schläger nach links. Weißt du, so um den nicht vorhandenen Zuschauern anzuzeigen, Achtung, der Ball segelt jetzt gleich nach links. Also total albern. Aber natürlich kann man sich von Profis viel abgucken. Also insbesondere diese totale Konzentration und immer denselben Ablauf und dieselbe Routine durchzugehen, ist natürlich kein Fehler. Was bei mir vollständig zum Scheitern verurteilt ist, ist der Versuch, sozusagen irgendwie Schwünge nachzumachen. Also das führt zu sofortigen Katastrophen. Und dementsprechend kann ich davon nur abraten, ehrlich gesagt.
Wie ist denn dein Schwung? Eher soft und ja sehr, sehr smooth oder mehr so ein bisschen hackebeilmäßig wie bei Jim Furyk?
Es geht damit los, dass ich Rechtshänder bin und linksrum spiele. Also so Mickelson-like sozusagen. Leider nicht ganz im Mickelson-Schwung. Das würde vieles vereinfachen. Ansonsten ist es so, dass ich durchaus auf, sagen wir mal, das Schwungbild Wert lege. Also ich versuche immer, es sieht immer halbwegs elegant aus, nur ich hau echt krass aus der Richtung manchmal. Das lange Spiel ist definitiv mein Problem. Ich komme mehr so übers Kurze. Das so in etwa ist die Gemengelage.
Also hättest du mit Tiger Woods am Wochenende durchaus ein gutes Team gebildet. Bei dem waren nämlich die Drives gut, das kurze Spiel nicht ganz so gut. Da gucken wir jetzt mal drauf hier auf das Comeback von Tiger Woods bei Nur Golf hier auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App.
Es ist schon ein bisschen bitter, da spielt Ricky Fowler auf der Schlussrunde der Hero World Challenge eine brillante 61, katapultiert sich mit Platzrekord an die Spitze des Leaderboards und wendet einen 7-Schlag-Rückstand in einen 4-Schlag-Vorsprung und gewinnt das Turnier vor Charlie Hoffman und Tommy Fleetwood. Aber eigentlich reden alle nur über den 9-Platzierten, über Tiger Woods, dessen Comeback natürlich alles, was auf den Bahamas und in der ganzen Golfwelt am Wochenende passiert ist, locker in den Schatten stellt, auch bei uns hier auf meinsportradio.de bei Nur Golf, heute mit Malte Asmus, Desiree Wolf und Sky-Kommentator Jonas Friedrich. Aber wir machen es natürlich auch gleich ausführlich über Tiger sprechen. Vorher würdigen wir aber dann auch Ricky Fowler. Minus 18 sein Score am Ende. 4 Schläge, wie gesagt, vor Charlie Hoffman und Tommy Fleetwood. Und Jonas, eine wirklich brillante Runde. Also da lief alles zusammen bei Ricky Fowler.
Alles. Also unfassbare Bunkerschläge. Hat er traumwandlerisch sicher, total heiß gelaufen, endlich mal sein Spiel, oder was heißt endlich, ist ja nicht so, dass er das noch nie hingebracht hätte, aber wenn er so mal einen Schlusstag bei einem großen, bedeutenden Turnier erwischen würde, dann würden wir auch nicht länger über ihn als Nicht-Major-Sieger sprechen, ja, eindeutig. Dass er das Zeug dazu hat, ist unbestritten, dass er potenziell ein absoluter Riesenspieler ist oder sein kann, das stellt, glaube ich, auch niemand in Frage. Nur ist halt insgesamt seine Siegquote echt ein bisschen dünn. Also unfassbar oft gut platziert, aber die Siegquote viel zu gering angesichts der Möglichkeiten. Dass er jetzt bei dem Turnier dann halt mal so alles zusammenkriegt, genauso muss es sein. Wobei, jetzt muss man jetzt natürlich auch klar sagen, jetzt mal rein sportlich war das natürlich ein extrem erlesenes Teilnehmerfeld, aber jetzt so von der gesamten Anmutung, auch von der Bedeutung her, ist es natürlich eigentlich so ein schönes Saisonausklangturnier. Mhm. Ne? Das muss man auch hinzufügen. Aber jetzt mal nur die Schlussrunde oder überhaupt auch die Runden davor. Ganz, ganz großartiges Golf.
Ja, 67, 70, 72 und dann eben diese 71, die ihn noch nach vorne brachte. Zweiter Sieg in 2017 nach der Honda Classic. Und die Serie, wenn wir auf seine Konstanz der letzten Wochen schauen, 8. Top-10-Finish bei den letzten 11 Starts.
Ja, also Ricky Fowler ist immer mit vorne dabei, oder nicht immer, aber also über weite Teile unglaublich konstant. Hat Jonas hat es schon angesprochen, halt immer dieses Problem, dass er auch gerne mal einfach Zweiter ist. Also er hat wirklich schon 12 zweite Plätze irgendwie bei Turnieren und auch 7 dritte Plätze, aber halt leider nur 4 offizielle PGA-Tour-Siege und das ist halt auch so ein Kopfdingens, denke ich, was sich dann irgendwann mal manifestiert, dass du selbst dann irgendwann mal denkst, na Mensch, neulich hat's auch schon nicht geklappt. Also das ist jetzt so ein bisschen Feldwald- und Wiesenpsychologie. Aber bei Ricky Fowler hatte ich da immer so ein bisschen Angst. Er hat da dieses unfassbare 2014er Jahr, wo er da bei allen Majors Top 2, 3 und ich glaube das schlechteste war 5 hatte. Und da dachten alle, okay, jetzt passiert's. 2015 wird's passieren. Das passierte dann doch nicht genug. Und was er da aber jetzt in dieser Schlussrunde abgezogen hat, das war allerfeinste Sahne, muss man wirklich sagen. Es gehört beim Golf, das soll das in keinster Weise schmälern, aber es gehört ein ganz klein bisschen Glück dazu, dass Putts fallen. Das tun sie manchmal dann nicht. Und dann ist so eine Runde nicht ganz so glorreich. Bei Ricky Fowler ist wirklich alles gefallen, was fallen konnte. Oder nicht alles, aber fast alles. Und diese Front 9, die er da gespielt hat mit dem Totalversagen auf der 8, wo er das Birdie tatsächlich verpasst hat, ist halt wirklich, das guckst du dir gerne an. Ich habe mir ehrlich gesagt, es gab so einen Zusammenschnitt von diesen Birdies, Ricky Fowlers Birdies auf den Front Nine und dann gleich so ein Warnhinweis, Vorsicht, das sind 8, habe ich mir so angeguckt in so einem Zusammenschnitt und habe nur gedacht, das ist ganz schlechte Werbung für Golf, weil dann wieder jeder denkt, das ist ja total einfach. Also es sah wirklich so aus, als ob das keine Kunst wäre. 5-Meter-Putts, 4-Meter-Putts, Bunkerschläge. Mein Gott, locht mal halt ein. Das geht auf jeden Fall rein. Du hattest, es war so easy und so toll anzusehen. Und der ist da über den Platz gecruised, wie die anderen auf den Bahamas halt mit ihren Yachten rumcruisen. Und das war also wirklich, war schon eine Augenweide, finde ich.
Und deutlich augenweidiger als Charlie Hoffman. Der hat mal wieder es nicht geschafft, eine Führung nach 54 Löchern auch dann wirklich ins Ziel zu bringen. Bei offiziellen Turnieren ist ihm das noch nie gelungen, obwohl er 4-mal in entsprechender Position lag. Das hier war jetzt ja ein inoffizielles Turnier der PGA Tour. Also im Grunde bei 5 Starts hat er es einfach nicht geschafft. Jonas, was fehlt dem eigentlich? Der hat auch ja schon ewig kein Turnier mehr gewonnen.
Ist aber für mich ein total erstaunlicher Spieler. Also ja, der ist ganz lang unter dem Radar geflogen, finde ich. Also der war immer irgendwie dabei. Hat ja auch, ich finde jetzt so, also das hervorstechendste Merkmal an ihm waren ja jahrelang seine Fukuhila-Frisur. Ja? Also das war sozusagen der Grund, warum er auffiel. Ja? Ansonsten, ich bin auch bis jetzt noch nicht in der Lage, irgendwie wirklich zu sagen, so das ist das Besondere an ihm. Jetzt mal so rein vom, ach so von der ganzen, was den Schwung angeht, was die Technik angeht. Ich kann ihn auch gar nicht richtig profilieren. Also ich habe jetzt, also er ist nicht besonders gut auf Par 3s, habe ich jetzt festgestellt bei einem Blick in die Statistik, aber das ist es dann auch schon. Und dann ist es total erstaunlich, dass er mit diesem Schwung, den man da so sieht, unfassbare Weiten haut. Also er hatte so einen relativ abgebrochenen Schwung, so ein bisschen holzig alles. Haut damit aber wirklich echt gut an die Murmel. So, und was ihm fehlt, ist so, ja, das sind die letzten Schritte. Und ich habe aber großen Respekt vor ihm mittlerweile. Ich muss gerade überlegen, welches Turnier das war. Es gab ein Turnier, keine Ahnung, so ein Vierteljahr her, ich komme gerade echt nicht mehr drauf, wo er einen Streit mit seinem Caddy hatte. Es ging um Vorlegen oder Attackieren auf einem Par 5 und er hat seinen Caddy so dermaßen zusammengestaucht, dass er ihn bitte doch nicht mehr zum Vorlegen animieren soll, weil er will jetzt endlich mal ein Turnier gewinnen. Er war oft genug Zweiter. Und ach, keine Ahnung, das fand ich spitze. Das sind so nette kleine Dialoge, die was über seinen Charakter verraten und das war noch ein großes Turnier. Ich stehe jetzt gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Das war das Bridgestone, glaube ich.
Was ist das Bridgestone Invitational? Yep. Firestone? Ja, das kann sein. Ja, das kommt hin.
Ja.
Und insofern, finde ich, hat er mittlerweile also mehr als so eine Daseinsberechtigung, weil der natürlich auch echt konstant auf sehr, sehr hohem Niveau spielt. Ja. Hm. Und das halt als Spätzünder, was ich per se ja auch schon mal sympathisch finde. Also so einer, der eigentlich über Jahre mitgeschwommen ist und halt jetzt sozusagen erst so spät eine gewisse Reife hat, dass ihm jetzt natürlich dieser letzte Schritt fehlt, meine Güte, das kann auch noch kommen. Ja? Also bei ihm sieht man halt, wie wichtig es ist, dass es gar nicht so sehr über die allerfeinste Technik oder die letzte Explosivität geht, sondern halt über Selbstvertrauen und Fähigkeit im kurzen Spiel dann zu scramblen. Ja, das hat er jetzt halt über Jahre sozusagen aufgebaut und ist vollkommen berechtigt, ich würde sagen, Ryder Cup Spieler, Top-Golfer, Top 10 Weltrangliste, gut vorstellbar.
Und er hat glücklicherweise diese Frisur, die du eingangs erwähnt hast, abgelegt.
Ja,
die hat er
gar nicht, ja. Genau. Ja, wobei, das war ja, ach, ja.
Ja, der Robert Geis Lookalike Contest, den kann er auf jeden Fall nicht mehr gewinnen.
Das stimmt.
Das ist von daher sehr, sehr positiv und positiv, Desiree, auch Tommy Fleetwood, der reitet ja sowieso gerade auf einer Erfolgswelle, jetzt auch schon wieder geteilter Dritter. Wird er irgendwann mal müde?
Ich würde davon ausgehen, dass er am Mittwoch müde ist, wenn er am Dienstag seine Hochzeit auf den Bahamas gefeiert hat, weil das wird wahrscheinlich nicht ohne ein ausgiebiges Feiern auch weit in die Nacht hinein ausgehen. Golfmüde scheint er im Moment tatsächlich nicht zu sein und ich empfinde ihn sogar jetzt wacher, als er vorher war. Tommy Fleetwood hat ja im Saisonfinale vom Race to Dubai ja so ein bisschen davon profitiert, dass Justin Rose eben seinen Stiefel da nicht durchgezogen hat. Also ich hatte das ja fast so ein bisschen negativ erzählt, was mir jetzt leid tut. Ich will ihn da auch gar nicht bashen, aber da hat er jetzt wirklich gar keine Glanzleistung abgeliefert und das nur deswegen um die Ecke gebracht, weil er halt einfach in der Saison vorher schon so gute Ergebnisse hatte. Also im Saisonfinale kann man definitiv nicht sagen, dass er irgendwie ganz toll auf den Punkt gespielt hat. Aber jetzt auf den Bahamas war er auch sowas von gechillt und entspannt. Und hat einfach, glaube ich, auch durch diese Haltung dann sich da vorne auch reingespielt. Also er ist ja geteilter Dritter zusammen mit Jordan Spieth. Und ich habe Fleetwood schon länger nicht mehr so cool gesehen. Weil du hast ihm jetzt auf der European Tour schon angemerkt, dass es dieser Druck und mit diesem Platz 1 und so weiter, den verteidigen, das hat so an ihm genagt. Und das hat ihn auch nicht zu Höchstleistungen angespornt dann ganz am Schluss. Aber jetzt ist er irgendwie etabliert, jetzt hat er auch dieses Race to Dubai im Rücken. Und jetzt spielt er da auf den Bahamas, ist wie gesagt natürlich privat auch offensichtlich im Glück. Und also für mich ist das dann halt die ideale Voraussetzung, wenn du wirklich mit dir im Reinen bist, wenn du happy bist und wenn auch gerade, ich meine, bei dem Turnier, Jonas hat es vorhin schon gesagt, ich meine, es geht jetzt um nicht so wahnsinnig viel rein von der Jahreswertung her gesehen. Das ist schon so ein entspannter Jahresausklang und den hat Fleetwood offensichtlich so genommen und hat da ganz flockig einfach mal da seine minus 12 rausgespielt. Also ich fand das schön.
Definitiv schön und vor allem die Fete, die Hochzeitsfete, die ist auch durchaus gegenfinanziert durch das Preisgeld, was er jetzt auf den Bahamas eingenommen hat. Jetzt lasst uns endlich zu Tiger Woods kommen, der dieses lang erwartete und sehnsüchtig herbeigesehnte Comeback gefeiert hat. Am Ende geteilter Neunter wurde, sehr konstant bis auf den Samstag gespielt hat, wo er so einen kleinen Ausrutscher nach unten hatte. Die Frage an Tiger Woods auf seiner Pressekonferenz war, wie er selber sich denn fühlt und wie er vor allen Dingen seine Woche einschätzt.
I'm excited the way this week has gone on. With the not only the competitive rounds, but also all the duties at night, all the functions, and still got my training in. It was a very good week.
Eine gute Woche, sagt Jonas. Wie würdest du denn seine Woche einschätzen?
Ja. Also ich muss ja grundsätzlich mal sagen, dass ich diese generelle Euphorie total teile. Also ich fand Tiger Woods eigentlich früher, das war immer so eigentlich, der war mir viel zu gut sozusagen. Deswegen war ich eigentlich grundsätzlich immer für den Außenseiter. Stelle aber mittlerweile auch fest, dass er einfach total fehlt. Und freue mich mittlerweile total für ihn, dass er wieder fit ist und freue mich, ihn auch wieder auf dem Platz zu sehen, das mal vorausgeschickt. Ob er, was das jetzt bedeutet, dass er wieder spielt und wie er wieder spielt, das ist für mich alles viel zu früh. Also er hat jetzt 4 halbwegs unfallfreie Runden hingebracht und ich gebe aber zu bedenken, dass es eigentlich genauso, wann war das, 2016 war, genau bei diesem Turnier, dass er ja so ein bisschen mitveranstaltet und was das dann aber bedeutet für seinen Rücken Wochen später, Monate später, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es diesmal hält. Ich finde, dass es viel zu früh ist, um zu sagen, er wird in welcher Stärke auch immer zurück auf die Tour kommen. Da bleibe ich sehr, sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Und dementsprechend kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel mehr sagen, als dass es einfach grundsätzlich cool ist, dass er wieder da ist. Ja, und es ist einfach grundsätzlich cool, ihn wieder auf diesem Platz zu sehen, das rote T-Shirt an einem Sonntag wieder zu erblicken. Und er ist einfach eine globale Figur. Und er macht Golf zu einem ganz anderen Ereignis, als es ohne ihn ist. Das ist einfach so. Aber was es jetzt sozusagen auf dem Weg zu möglicherweise alter Spielstärke bedeutet, viel zu früh. Da erlaube ich mir echt noch kein Urteil aufgrund dieser 4 Runden.
Was auf jeden Fall auffiel im Vergleich zum letzten Jahr, er hatte sichtlich zumindest keine Schmerzzeichen erkennen lassen. Er hat auch selbst immer wieder gesagt, nee, ich habe keine Schmerzen, alles gut. Im letzten Jahr, da war so an einigen Stellen immer noch durchzuhören, ja, es tut eigentlich weh. Desiree, teilst du vor diesem Hintergrund die Skepsis von Jonas? Du warst ja am Anfang der Woche auch nicht so euphorisch und hast auch immer so ein bisschen auf die Bremse getreten. Bleibst du dabei?
Ja. Ich bleib dabei, ein gesunder schwäbischer Skeptizismus ist nie von Nachteil.
Sehr gut.
Nein, ich bin tatsächlich da voll bei Jonas, kann ihm jetzt auch für eine Podcast-Dramatik leider nicht widersprechen. Ich bin sehr erstaunt, dass das jetzt tatsächlich so gehalten hat, weil ich ja schon, ich wollte es ja schon fast nicht ansprechen, aber schon fast geunkt habe, dass ja möglicherweise Tiger auch die vier Runden nicht beschwerdefrei durchkriegt. Das hat er jetzt und das freut mich dahingehend auch, dass es einfach immer eine Bereicherung ist, wenn er da mitspielt. Ich glaube aber auch, dass es, also Jonas hat alles gesagt, dem schließe ich mich komplett an. Ich hatte jetzt in den vergangenen Tagen den Gedanken, dass ich mich gefragt hatte, was wäre eigentlich heutzutage jetzt im Golf los, wenn Tiger damals nicht so krass fehlverhalten sich zu früh immer zurückgemeldet hätte. Also wenn der seine Verletzungen viel früher, viel besser gemanagt hätte, dann wäre er nämlich seit ein paar Jahren wahrscheinlich und vielleicht sogar beschwerdefrei wieder zurück. Und wir hätten nicht diese immer wiederkehrenden Comebacks gehabt, die uns natürlich alle jetzt dazu verleiten, zu sagen, ja, ist ja schön, jetzt war er mal da, aber man weiß ja wirklich nicht, was kommt. Und ich bin auch immer noch überzeugt davon, dass auch das System von Tiger jetzt, das körperliche System von Tiger jetzt trotzdem immer noch natürlich anfälliger sein muss als ein komplett gesunder Körper. Gut, komplett gesunde Körper findest du im Profigolf dann auch nicht mehr überall, aber ich befürchte einfach, dass er sehr, sehr genau gucken muss, wie viel er spielt, was er spielt, wie er auch mit sich umgeht, mit Pausenzeiten, mit Erholungszeiten für seinen Körper. Wenn er das gut hinkriegt, kann das durchaus sein, dass er jetzt irgendeine Rolle spielt im 2018. Aber ich denke, für den Golfsport war es jetzt einfach ein schönes Zeichen, dass man sieht, dass er tatsächlich beschwerdefrei ist. Und wenn er das jetzt mal irgendwie halten könnte, wäre es toll, ist aber halt jetzt auch wirklich viel Konjunktiv leider.
Auch seine
Zukunft. Das ist halt auch krass, was mir jetzt aufgefallen, also es ist erschreckend, aber 2008 ist nächstes Jahr 10 Jahre her. Also diese legendären US Open, die er da im Playoff noch gewonnen hat, mit verwachstem Knie bereits, das ist 10 Jahre her, um Himmels Willen. Was ich total erschreckend finde. Das ist eine halbe Dekade. Das Ding wird halt sein, dass es ist halt, es ist ganz vielschichtig, das Thema. Also das erste Thema wird ja sein, dass bei jedem Turnier, bei dem Tiger Woods auftieht, wird ja sozusagen alles andere als Platz 1 oder sagen wir mal Top-Platzierung per se als Enttäuschung gewertet. Sowohl von ihm als auch sozusagen von der Öffentlichkeit. Aber es hat sich blöderweise in den letzten 10 Jahren, ich weiß, dass er zwischendurch auch nochmal echt gut gespielt hat, aber jetzt nehmen wir mal diesen Zeitraum, in den letzten 10 Jahren hat sich einfach unfassbar viel verändert. Es spielen einfach sehr, sehr viele Spieler auf Tiger-Niveau. Also es ist sozusagen der Fluch der guten Tat. Also er hat ja einfach die Latte so hochgelegt damals, aber diese Latte nehmen inzwischen viele, viele Spieler, die auf einem Niveau spielen, wo man sich jetzt wünscht, dass man mal den Vergleich zwischen einem echt gesunden Tiger Woods in vollem Selbstbewusstsein und einem, keine Ahnung, Justin Thomas oder Jordan Spieth in voller Strahlkraft. Das würde man ja gern mal sehen. Aber das ist das eine. Die anderen sind viel, viel stärker. Das zweite ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob Tiger Woods selber noch so er hat ja auch nicht mehr diese Abstände zu den anderen Spielern. Also er ist ja lange nicht mehr der Long-Hitter, der er mal war, im Vergleich zu den anderen, also relativ betrachtet. Sein kurzes Spiel haben auch viele andere entwickelt und natürlich auch die mentale Stärke, das kommt alles hinzu. Dementsprechend, selbst wenn er zu absoluter Bestleistung wieder findet, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass halt an dem Wochenende auch nochmal 4, 5, 6 andere genauso gut spielen. Das macht's für ihn total schwierig. Das Coolste, was ja irgendwie noch passieren könnte, wäre, dass er sich jetzt über 1, 2 Jahre stabilisiert und mental irgendwann mal auch wieder so eine Fähigkeit findet, dass er diesen wunderschönen Mid-40er Major-Sieg, das würde man ihm doch nochmal gönnen. Ja? Also das wäre ja sozusagen das coolste Ende dieser Geschichte. Das wäre die einzige Möglichkeit. Ansonsten glaube ich halt nicht, und das ist schon ein bisschen so die allgemeine Erwartungshaltung, dass er wieder der Dominator dieses Golfsports wird. Und ich hoffe, dass dieses Comeback nicht daran zerbricht.
Desiree, wenn man da jetzt nochmal drauf guckt, auch was Jonas sagte, die Abstände zu den anderen Golfern, wenn man das jetzt mal nicht nur auf das Golf selbst bezieht, sondern auch die Abstände im Persönlichen, die sind ja auch geschmolzen. Tiger Woods ist ja viel zugänglicher geworden. Steht das vielleicht mal, wenn man den Rücken mal ausklammert, vielleicht auch so einer erfolgreichen, ja, Ägide, die er ja vorher hatte, im Weg, dass er eben nicht mehr so ein kompletter Egoist zu sein scheint, wie er das jahrelang war?
Das finde ich jetzt eine zu sympathische Entwicklung, als dass ich sie jetzt schlecht reden möchte. Ich glaube, dass das ganze System bei Tiger sich verändert hat. Also nicht nur der Körper, den wir ja jetzt schon behandelt haben, sondern natürlich auch das Mentale. Ich glaube tatsächlich, dass er sich auch mental ein bisschen in die Richtung verändert hat, dass eben nicht mehr nur Platz 1, zumindest im Moment, sein Anspruch ist. Ich glaube ihm tatsächlich, wenn er sagt, dass er jetzt das Wochenende als erfolgreich betrachtet und ich meine, also alles andere wäre jetzt auch wirklich kompletter Schwachsinn, aber klar will er gewinnen, das ist der Anspruch von Tiger immer gewesen und den wird er grundsätzlich auch nicht verändern, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass er einfach jetzt so lange, also wir haben ja von diesen 10 Jahren jetzt schon gesprochen, die natürlich von Verletzungen jetzt und OPs und Comebacks und so weiter durchgeschüttelt waren. Ich glaube einfach, dass er jetzt gerade so gottfroh ist, dass er überhaupt wieder Golf spielen kann, dass es im Moment noch ein bisschen in den Hintergrund rückt, was tatsächlich platzierungsmäßig oder rundenergebnismäßig dabei rauskommt. Im Moment, das wird natürlich nicht so bleiben. Hm. Und insofern fällt mir nur auf, dass ich selbst jetzt nicht mehr denke, wie es nämlich früher Trademark war, dass andere Spieler, auch zum Beispiel in Tigers Abwesenheit, wahnsinnig tolle Schläge gemacht haben und du gedacht hast, boah, das ist so ein bisschen wie Tiger jetzt. Inzwischen sehe ich Tiger und denke bei seinem Eagle jetzt, was er da hatte, bei diesem Abschlag, der dann halt aufs Grün rennt, denke ich so ein bisschen, ha, sieht ein bisschen wie Bubba Watson aus. Weißt du so, also du vergleichst ihn inzwischen eher so von unten kommend mit denen, die jetzt seit Jahren auf der Tour eben sind und auch so Marken setzen. Und insofern glaube ich, dass sich das so ein bisschen verändert, diese ganze Anspruchshaltung. Und ich bin da auch sehr unschlüssig, wie sich das dann auswirken soll. Er muss jetzt ja erstmal in der Weltrangliste auch einen guten Weg nach oben gehen, um überhaupt zum Beispiel die WGC-Turniere spielen zu können. Das ist ja das Einzige, wo ein Tiger Woods halt trotz Tiger Woods nicht eingeladen werden kann. Und das wird, glaube ich, auch so ein Anspruch sein. Ich glaube, da ist er auch natürlich wild drauf, jetzt möglichst bald da unter diese Top 60 wiederzukommen. Und dann geht's tatsächlich bei ihm vielleicht nur noch um diese Sache Major-Sieg. Nur, wie kommt so ein Major-Sieg zustande, wenn du nicht drumherum halbwegs konstantes Turniergolf spielst? Also er muss praktisch eine Saison erwischen, wo er halbwegs fit ist. Also nicht halbwegs, er muss gesundheitlich absolut fit sein. Er muss auch irgendwo Erfolgserlebnisse gehabt haben, weil sonst gewinnst du auch, also ganz ohne, so wie irgendwie Kai aus der Kiste, gewinnst du ja auch keinen Major. Da brauchst du ja schon ein bisschen ein mentales Backup, was dir sagt, hey, du bist gerade absolut in der Lage auch dazu. Und insofern, so ein Major-Sieg wäre cool tatsächlich, aber ich kann mir im Moment diese Saison noch gar nicht vorstellen und bin sehr gespannt, wie er sie überhaupt anlegt, also wie überhaupt die Idee sein wird, was er spielen wird und wie das dann tatsächlich läuft.
Das weiß er selber noch nicht genau, das wird er jetzt aber in den nächsten Wochen eruieren, hat er zumindest in seiner Pressekonferenz gesagt.
We're gonna sit down, we'll figure it out, where I'm gonna start, how much I'm gonna play, rest periods, training cycles, the whole nine yards. My expectations are that I will be playing next year.
Also er spielt auf jeden Fall, er weiß nur noch nicht genau wo, das wird er jetzt festlegen. Jonas, wie froh ist Sky denn, dass er zurückkommt? Wie wirkt sich das bei euch auf die Einschaltquoten aus?
Wow, da überfragst du mich jetzt ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht. Würde mich jetzt ehrlich gesagt auch, also ob man es messen kann, keine Ahnung. Würde mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wundern. Also ob es jetzt halt so einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Quote. Echt? Und ja, keine Ahnung, muss ich das jetzt, da bin ich auf ganz dünnem Eis.
Okay, also in den USA also ist es auf jeden Fall.
Ich habe Donnerstagabend geguckt und ich hätte niemals Hero geguckt am Donnerstagabend schon, wenn Tiger nicht gespielt hätte, tatsächlich. Gut, wir berichten auch drüber, deswegen habe ich ein anderes Interesse, aber also ich glaube schon, dass es so ein paar Zuschauer gibt, die sich sagen, oh was, Tiger spielt wieder, dann schalten wir mal rein.
Ja, aber der Golfzuschauer in Deutschland ist ja ein besonderer. Also es gibt nicht, ja, ist ja so. Es gibt nicht besonders viele, das muss man klar sagen. Aber die, die es gibt, die sind unfassbar treu, also sozusagen, und die gucken eigentlich alles. Also es ist so.
Achso, ja. Du meinst, da gibt's keine Steigerung. Also die sind sowieso da.
Naja, die entscheidende Frage wäre, ist es so, dass sozusagen nur Halbinteressierte wegen Tiger Woods einschalten? Mhm. Und so kann das, die Frage kann ich dir jetzt so aus dem Stand nicht beantworten. Ich gucke nach und werde mich schlau machen. Grundsätzlich kann ich aber natürlich sagen, dass ja, natürlich ist eine Übertragung mit Tiger Woods ist allemal unterhaltsamer als eine ohne. So einfach ist es. Weil es halt, weil er unglaublich viel Aufmerksamkeit zieht, weil es halt auch letztlich seine Geschichte hat ja alles, was man sich sozusagen, wenn man jetzt mal aus dramaturgischer Sicht draufschaut, hat die Geschichte ja alles. Also Aufstieg, Fall, Drama, Konflikt, jeder hat eine Meinung zu ihm, total polarisierend. Man war ja jahrelang für ihn oder gegen ihn und da gab es ja irgendwie so nix dazwischen. Er hat Golf in eine ganz andere Sphäre gebracht, als es vorher war. Davor waren es dickleibige weiße Männer, die in einem Spiel, das man nicht nachvollziehen konnte, die mit ganz komischen Gegenständen einen Ball in irgendeinem viel zu kleinen Loch versenken wollten. Und er hat das auf ein athletisches Niveau gebracht, das auch ganz andere Schichten oder ganz andere Zuschauer angesprochen hat. Und dementsprechend ist es natürlich eine Riesennummer und freut mich und wahrscheinlich auch alle anderen Kollegen bei Sky genauso.
Und uns freut's auch, denn unsere Podcast-Zahlen, zumindest bei unserer täglichen Berichterstattung über die Hero World Challenge, das hat man schon gemerkt, dass das Interesse an Tiger und seinem Comeback wieder da ist. Das war durchaus messbar. Wir werden mal gucken, wie es dann in den nächsten Wochen und dann auch in der nächsten Saison sein wird, wenn Tiger dann hoffentlich tatsächlich regelmäßig spielen wird. Wir haben es auf jeden Fall im Blick hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Jonas Friedrich wird es bei Sky im Blick haben, also auch da eifrig zuschauen. Und ich sag Jonas, vielen Dank für deine Teilnahme heute hier bei Nur Golf.
Ich sag danke. Herrlich, hat Spaß gemacht.
Ja, gerne
wieder. Und wir sehen uns im Frühjahr auf eine Runde, möchte ich behaupten an dieser Stelle.
Auch das sehr gerne.
Sehr gerne von mir aus.
Ja, super.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Und damit kommen wir auf die European Tour und gehen nach Australien. Australian PGA Championship im RACV Royal Pines Resort an der Gold Coast. Golf gespielt an der Gold Coast. Das ist wirklich ein wirklich tolles, ja, auch touristisch erschlossenes Gebiet in Queensland in Australien und da durften die Golfer der European Tour in dieser Woche also spielen und am Ende, da triumphierten die Australier in voller Phalanx. Cameron Smith setzt sich im Stechen gegen Jordan Zunick durch. Zwei Australier also vorne, dahinter Adam Blend auf 3, David Branston auf 4, geteilt mit Mark Leishman. Der Titelverteidiger Harold Warner, der Dritte aus den USA, der kam auf dem 6. Platz ins Ziel. Über die deutschen Platzierungen sprechen wir nachher auch noch, Desiree. Erstmal gucken wir auf den Spitzenkampf auf Cameron Smith und Jordan Zunick. Das war am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen, beide bei minus 18 und vor allen Dingen gab es da noch ein kleines Handicap für Cameron Smith, denn ein Zwischenrufer wollte ihm am 72. Loch auf dem Weg zum Playoff doch so ein bisschen in die Suppe spucken, versuchte ihn zu irritieren. Der Caddy von Smith, der sprang daraufhin über die Begrenzung, stellte den Zwischenrufer zur Rede und der Sicherheitsdienst entfernte ihn. Für Cameron Smith ging es aber am Ende trotzdem aus, und zwar gut aus. Schöne Nervenbelastung, die er da überstehen musste.
Ja, das geht halt gar nicht. Also das sind so Situationen, wo du dich echt fragst, was denken sich die Leute oder wie doof kann man eigentlich sein? Entschuldigung, wenn ich hier so ausfallen werde, aber das ist immer wieder, also das ist jetzt ja sogar eine sehr absichtliche Geschichte und ich finde es auch gut, dass der Caddy da die Initiative ergriffen hat und da richtig drauf los ist und der dann auch wirklich runter musste vom Platz. Aber das hilft natürlich Cameron Smith in dem Moment überhaupt nicht weiter, weil du bist einfach ein Tick gestört in deiner Ruhe. Es geht ja nicht drum, dass immer alles totenstill sein muss, aber da ihn so aus der Ruhe bringen zu wollen, ist halt echt ganz, ganz schlechter Stil und das macht man nicht. Und da muss man auch sehen, dass sowas Konsequenzen hat. Insofern Reaktion absolut korrekt. Und Sagen wir mal Gott sei Dank, dass Cameron Smith letztendlich das Playoff dann gewonnen hat gegen Jordan Zunick, weil sonst hättest du womöglich noch die Diskussion, ja, das ist jetzt ja alles nur passiert, oder Jordan Zunick hätte praktisch, wenn er jetzt gewonnen hätte, diesen Makel, dass irgendjemand sagt, ja, ja, aber ich meine, du hast ja eh nur Glück gehabt, dass dem anderen da irgendwie einer dazwischen gerufen hat, weil sonst hättest du ja gar nicht gewonnen. Also das ist so ein bisschen ins Extreme jetzt verdreht, aber es ist einfach absolut unsportlich und es hat auf dem Golfplatz überhaupt nichts verloren. Und ich bin sozusagen sehr froh, dass Cameron Smith sich eben offensichtlich nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Beim ersten Playoff-Loch hat sich ja noch nichts getan. Oh. Das war die 18 nochmal. Die 18 ist ein Paar 4, da haben beide ein Paar gespielt. Und als das Loch dann nochmal gespielt wurde, immer noch die 18 als Playoff-Loch Nummer 2, hat dann Cameron Smith das Paar auch wieder nach Hause bringen können und Zunick hat es eben nicht geschafft und hat Bogey gespielt und damit hat Cameron Smith dann letztendlich gewonnen. Und ja, ist halt immer ärgerlich, wenn gerade, also absolut in der Schlussphase, dann solche Idioten da einfach noch Einwirkungen nehmen, wo doch eigentlich jeder, der auf dem Platz ist und ein bisschen Lust auf Golf hat und Verständnis für Golf hat, ja, sollte doch eigentlich jedem dran gelegen sein, dass das alles fair abläuft. Also finde ich doof und finde ich absolut richtig sanktioniert.
Ja, gut, dass er entfernt wurde und dann hoffentlich auch irgendwann noch eine gerechte Strafe kriegt und vielleicht auch einfach nicht wiederkommen darf zu so einem Turnier, so eine Platzsperre. Das gibt's im Fußball, das wird's vielleicht dann auch im Golf geben. Cameron Smith haben wir aber auch noch im O-Ton mit der European Tour zu hören über das Playoff.
I wasn't really expecting much out of that chip shot there on the playoff hole. Just wanted to get it basically inside Jordan's and ended up hitting a really good shot. Like you said, I had my chance on the 72nd and just misread the putt, but nice to get it done.
Also an der 18 dann am Ende das geschafft, was er auf der regulären Runde nicht geschafft hat, im Playoff dann eben nochmal Paar zu spielen und dann Jordan Zunick eben abzufangen und selber den Turniersieg zu holen. Desiree, wenn wir auf die Form von Cameron Smith gucken, geteilter Fünfter bei der CIMB Classic, Dritter beim CJ Cup und Vierter letzte Woche bei der Australian Open, das zeigt absolut in die richtige Richtung und für ihn war es jetzt der zweite weltweite Turniersieg nach seinem Teamsieg zusammen mit Jonas Blix bei der Zurich Classic in New Orleans.
Genau, da ist er schon mal aufgepoppt auf dem Leaderboard und also ganz oben. Und die Formkurve, du hast sie ja schon in Zahlen beschrieben, deutet ganz klar nach oben bei ihm. Und insofern war das jetzt nicht so überraschend, dass Cameron Smith sich diesen Turniersieg hat sichern können, wo ja immerhin jetzt auch Kaliber wie Mark Leishman oder auch Wade Ormsby, der Gewinner von letzter Woche, vor Ort waren. Oder du hast Harold Warner III, der ja Titelverteidiger war, ein Amerikaner. Also da waren schon noch andere Golfer da, die auch durchaus wissen, wie man den Schläger so schwingt. Und Cameron Smith hat sich aber da in den letzten Wochen einfach oben festgesetzt und jetzt das Ganze mit einem Turniersieg gekrönt, was mich für ihn sehr freut. Die Australier übrigens da ist tatsächlich wirklich gut dabei. Ich habe schon gesagt, Wade Ormsby letzte Woche. Also die sind gut vertreten auf den Platz, auf den ersten Plätzen so rum in den Tableaus im Moment. Und ja, ich finde das immer so ein bisschen schön, wenn du bei einem Spieler eine Entwicklung siehst, dass der sich wirklich rantastet und dann Top 5 ist, Top 3 ist und dann auch wirklich den Sieg schafft. Auch wenn das jetzt natürlich nicht das aller riesengroße Turnier ist, was die European Tour je veranstaltet. Aber es ist ein super Ergebnis für so einen Spieler und da kann er drauf aufbauen und jetzt weitermachen.
Und absolut wichtig, sich da Selbstvertrauen zu holen. Das wollte eigentlich auch Alexander Knappe machen. Aber insgesamt mit dem geteilten 41. Platz und einer minus 3, wie kann er da zufrieden sein?
Ja, durchwachsen. Also es ist eine sehr, sehr bunte Scorekarte, wenn man sich mal anguckt, was er über die 4 Tage gespielt hat. Die Ergebnisse meandern ja um die 71 rum letztendlich, wenn du so willst. Aber er hat halt schon wirklich, er hat viele Birdies sich rausspielen können, aber halt auch sehr, sehr viele Bogies gespielt. Das ist so ein durchwachsenes Ergebnis. Auf der anderen Seite, Alexander Knappe ist es natürlich auch in Australien anderen Witterungsbedingungen ausgesetzt und muss sich da auf der Tour einfach immer noch irgendwo festsetzen überhaupt. Und insofern finde ich das schon mal gut, dass er überhaupt den Cut geschafft hat und dass er sich da jetzt platzieren konnte. Geteilter 41. hätte er sicher gerne noch ein bisschen besser gehabt. Auf der anderen Seite sehe ich schon auch eine ganz klare Aufwärtstendenz und das lässt sich so ein bisschen an seiner Schlussrunde ablesen. Da hat er zwar auch 4 Bogies gespielt, aber dann tatsächlich ab Loch 8 irgendwie sich überlegt, nee, jetzt ist doch mal gut hier und hat dann wirklich noch sich um 6 Plätze verbessern können nach oben, weil er wirklich 8, 9, 10, 12, 13 und 15 an diesen Löchern hat er jeweils dann noch ein Birdie gespielt. Und ich glaube, diese minus 3 als Gesamttagesergebnis, darauf kann er aufbauen und das ist, da hat er sich quasi so hingespielt und hinentwickelt und insofern, ja, natürlich ist es keine Spitzenplatzierung, aber unterm Strich kann er, glaube ich, ganz zufrieden sein.
Philipp Mayo dagegen nicht, der hat dieses Turnier mit einer 81, mit einer plus 9 eröffnet, allerdings war er auch krankheitsbedingt gehandicapt, musste das Turnier dann nach dieser ersten Runde auch aufgeben. Von dieser Stelle natürlich gute Besserung an Philipp Mayo. Und die Serie Einnahmen müssen wir noch diskutieren, und zwar Sergio Garcia, der Masters Champion, der ist am Ende geteilter 24. geworden. Seine Scores zum Ende der Runde hin wurden aber immer schwächer. Startete mit einer 67, dann kam eine 71, eine 70 und eine 74. Und nach der zweiten Runde hat er schon gesagt, ah, ich merke das langsam. Ich bin dann auch irgendwann mal erschöpft. Also die lange Saison, die fordert dann auch irgendwann Tribut. Warum tun die Golfer sich dann trotzdem noch solche Reisen an?
Ja, keine Ahnung. Also Australien war jetzt nicht so, also weit weg hinsichtlich seiner Reiseplanung. Er war ja eh auch in Hongkong und also insofern ist es jetzt nicht ganz abwegig, was er da gemacht hat. Er hat immerhin dafür das Bahamas-Turnier sausen lassen, weil er sonst sicher auch bei der Hero World Challenge ja ein gesetzter Spieler gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass er explizit nicht eingeladen wurde. Gut, man weiß, dass er es nicht der beste Freund von Tiger Woods ist. Aber das wäre schon rein, wie soll ich sagen, Geld- und ergebnistechnisch eine Alternative gewesen. Er hat sich jetzt für Australien entschlossen, warum auch immer. Aber es ist tatsächlich, es läuft dann so ein bisschen unter Antun tatsächlich. Ja. Und ich finde den Begriff in dem Fall nicht falsch. Die meisten der Spieler brauchen einfach dringend jetzt mal so eine Winterpause, wo sie mal so ein bisschen sortieren können, wo sie ein bisschen zu sich kommen können, ein bisschen an ihrem Spiel feilen können. Und ich glaube, Sergio Garcia, ja, hat jetzt einfach nichts gebracht, das Turnier zu spielen. Er hätte natürlich rein von der Weltranglistenposition und von seinem Standing und so, hätte er da das ganze Feld in Grund und Boden spielen müssen. Hat er nicht, hat sehr, sehr gut angefangen und dann wirklich stark nachgelassen. Du hast es schon beschrieben, lässt sich wirklich anhand der Zahlen schon allein erklären. Die Schlussrunde ist einfach nicht Sergio Garcia-like auf so einem Platz. Da hat er wirklich, hat er 4 Bogies gespielt, an einem Par 3 dann noch ein Double Bogey. Dem gegenüber nur 4 Birdies, das ist nicht das, was er machen kann. Und also bei ihm, der ist einfach durch, denke ich. Und ja, bräuchte mal so ein bisschen Pause einfach.
Noch nicht durch ist Dylan Fratelli. Der hat auf Mauritius gewonnen und das war für ihn der krönende Abschluss einer 5-wöchigen am Stück Turnierreise, die aber auch noch nicht am Ende ist. Wir hören mal kurz in seinen O-Ton rein zu seinem Plan.
No, I mean 5 weeks. We've been all over the place: Turkey, Dubai, Hong Kong. But I've got my trainer Garth Milne. He's kept me fit, kept me strong. I've seen him a lot over the last 3-4 weeks. So I'm feeling good right now, physically healthy. Play next week at the Joburg Open. I'm looking forward to that and hopefully be strong and be in contention on the weekend again.
Mit einem Sieg im Rücken also dann zur Joburg Open. Und wie dieser Sieg auf Mauritius für Dylan Fratelli zustande gekommen ist, das hören wir gleich noch hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Und von Australien gehen wir hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de zum nächsten Traumziel nach Mauritius, nämlich die F. Fraser Bank Mauritius Open im Heritage Golf Course oder Golf Club ausgetragen und Dylan Fratelli am Ende, der Südafrikaner, der strahlende Sieger, der hat sich im Stechen gegen den Inder Arjun Atwal durchgesetzt und Atwal, der hatte zu Beginn der Woche auf Mauritius für das große Ausrufezeichen gesorgt, hatte nämlich eine 62 auf den Parcours gezaubert. Die beiden also am Ende ganz oben an der Spitze, Dritter der Franzose Romain Lagasque, zwei Schläge zurück. Desiree, Dylan Fratelli, ein Mann, der ja irgendwie auch mal wieder dran war, der auch tolle letzte Wochen hatten. Wir hatten eben sein Zitat schon gehört, der ist ja viel rumgereist, jetzt quasi nahe der Heimat erfolgreich gewesen und du hast auch ein bisschen was mit ihm erlebt in diesem Jahr.
Das klingt jetzt etwas spektakulärer, als es tatsächlich war, leider. Ich hatte die Freude, ihn interviewen zu dürfen bei den BMW International Open und da hat sich sonst keiner für ihn interessiert, weil er war halt irgendwie, kam auf Platz irgendwo, keine Ahnung, 38 oder sowas gefühlt rein. Und ich hatte ihn ganz für mich allein, weil die anderen dann natürlich eher für die Top Ten dann irgendwie interessiert waren. Und ich habe ihn aber interviewen wollen, weil das die Zeit war, wo er ja tatsächlich in China schon einen zweiten Platz bei der Volvo China Open hatte und dann eben die Lioness Open gewonnen hatte, kurz davor, also kurz vor dem BMW International Turnier. Und habe ihn dann einfach dazu gefragt, wie es so ist, wie er dann so auf der European Tour angekommen ist. Und er war ja da quasi das Jahr davor noch Rookie und ist ja jetzt durchaus ein Neuzugang irgendwo immer noch. Und er war unglaublich sympathisch und ist ein ganz, ganz, ganz toller Gesprächspartner, muss man jetzt gerade sagen. Und ich habe dann ein kleines Fangirl-Dasein angefangen. Ich finde auch wirklich sein Spiel eigentlich ganz cool. Ich schaue ihm sehr, sehr gerne zu und habe deswegen auch jetzt ihn speziell weiterverfolgt. Und ich muss tatsächlich sagen, er ist jetzt ja eh auch unter der Haube. Also Rafa Cabrera Bello ist ja der absolute Frauenschwarm. War er auch in München. Der wurde immer von irgendwelchen Damen oder Reporterinnen oder wie auch immer verfolgt. Und den hatte ich auch im Interview und das war ganz toll. Und ich habe natürlich dann auch irgendwie beglückt aufgeseufzt. Nachdem ich Dylan Fratelli dann interviewt hatte, habe ich an unsere in unsere Chatgruppe, die wir ja so über den Platz verteilt waren und im Sendewagen eben, habe ich nur geschrieben, forget Rafa. Also Dylan Fratelli hat meiner Ansicht nach da durchaus noch mehr Charmpotenzial und offensichtlich kann er auch ganz, ganz richtig gutes Golf spielen und das freut mich immer wieder, das zu sehen und dass er das jetzt mit einem Sieg krönen konnte. Super Sache. Also, wie gesagt, Fangirl, ich find's top.
Du hast sie alle gehabt in München. Im Interview, natürlich. Im Interview.
Am Mikro, ja.
Genau. Zweiter European Tour Sieg also für Dylan Fratelli insgesamt und auch in diesem Kalenderjahr. Und er wurde ja erst Anfang der Woche als bester Newcomer der Tour ausgezeichnet, hatte das gleich mal schön unterstrichen. 19. Platz übrigens letztes Jahr am Ende des Race to Dubai geholt und jetzt in Mauritius oder auf Mauritius auch endlich das geschafft, was ihm vorher verwehrt war. Endlich mal ein Playoff gewonnen. Wir hören mal in sein Statement gegenüber der European Tour rein.
Yeah, it's really a good finish for me to finally win a playoff. It's been 3 on the European Tour, 1 on the Sunshine Tour that I've lost. So I'm proud of the way that I played the 18th. Had a great drive down there and that was basically summed up the week. Just great ball striking and put the pressure on the rest of the field and putting held on at the end, I guess.
Und das schlägt sich natürlich auch im Gesamtergebnis nieder. 67, 66, 68, 67. Unheimlich konstanter Turnierverlauf für Dylan Fratelli, der ja dann auch gleich weiter jetten wird zur Joburg Open. Also so ein Momentum muss man reiten.
Ja, also in seinem Fall, auch wenn er selbst sagt, ich bin fit, ich bin gesund, läuft alles prima, dann macht es tatsächlich Sinn, einfach weiter zu spielen. Wenn du jetzt, ich meine, er hat jetzt auch nicht die Ermüdungserscheinungen, die ein Tour-Pro nach irgendwie 15 Jahren PGA oder European Tour hat. Und insofern denke ich in dem Fall absolut richtige Entscheidung. Ich freue mich natürlich eh, wenn ich ihn da dann angucken kann bei den Joburg Open. Und auf so eine Erfolgswelle reitet sich dann wirklich immer ganz gut. Das hast du absolut richtig erkannt. Und ich finde es aber auch schön, wie er mit Arjun Atwal sehr respektvoll umgegangen ist und einfach auch honoriert hat, dass der mit seiner 62 da am ersten Tag, ich meine, das war eine bogeyfreie Runde mit x Birdies, 7 Birdies und einem Eagle, das ist dann schon, das war schon ein ziemliches Ausrufezeichen und den hat er halt so konstant eingeholt. Atwal hatte halt seine 70 am zweiten Tag, die dann eben das so ein bisschen relativiert hat. Und dann war es dann doch irgendwann ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Schlussrunde. Und so ein Playoff-Sieg ist tatsächlich wichtig, weil auch das, ich bin heute immer bei dem, es setzt sich im Kopf fest, aber es setzen sich leider viele Dinge im Kopf fest beim Menschen. So auch eben, wenn du serienweise Playoffs nicht gewonnen hast. Das ist fürs Selbstvertrauen unglaublich wichtig, dass da mal eins klappt. Und dann ist es nämlich sofort weg mit diesem Ich gewinne nie Playoffs, weil dann hast du beides mal und dann bist du da irgendwie neutral beim nächsten Mal und dann kann er eher drauf schauen und sich überlegen, Mensch, da auf Mauritius hat es doch auch geklappt, wird auch heute wieder klappen. Da kannst du ganz anderes Selbstvertrauen draus ziehen. Und insofern finde ich das für Fritelli jetzt wirklich ein super Erfolg. Für Atwal ist auch der zweite Platz eine tolle Sache, weil der einfach, ich meine, der ist schon lange auf der Tour unterwegs, der hat auch schon vieles gesehen und gemacht. Und ich glaube, da kann damit leben, dass den Fritelli da noch abgefangen hat, obwohl er ja unabsichtlich einen Schläger zertrümmert hat auf der Runde ja. Und den auch nicht ersetzt hat. Also der Schläger ging ja nicht zu Bruch, weil er ihn irgendwie zertrümmern wollte, sondern er hat einen Schlag gemacht an einem Busch. Also er war da so ein bisschen im Off und ist da irgendwie hängen geblieben. Und es ist wirklich, der ist einfach in der Mitte durch, also ganz glatt gebrochen. Und hat dann diesen Schläger nicht ersetzt und hat zu Ende gespielt und auch das Playoff überlebt, obwohl er eben dieses Eisen nicht mehr hatte. Und insofern, ja, Glück gehabt.
Glück gehabt und eben aus Bedingungen auch gelernt, denn die Windbedingungen waren am Samstag und am Sonntag beide durchaus tricky, aber Dylan Fratelli wusste nach der Samstagsrunde, wie er den Sonntag angehen muss.
It was tricky. It was similar to yesterday, so we had a bit of knowledge on what it was going to play like coming off of Saturday. So a similar wind prediction, I felt comfortable. And Sunday, Saturday, I didn't feel comfortable at all. So it definitely prepared me well and made a few crucial decisions. Hitting the driver on 10 was big and then hitting the green on 14 was huge as well. So those two are probably the biggest positives for me.
Also der hat gelernt aus dem Samstag. Müssen wir auf die deutschen Platzierungen noch eingehen. Die beiden Deutschen, die fielen so kollektiv am Wochenende ein bisschen ab, vielleicht auch Opfer der Windbedingungen. Marcel Schneider am Ende geteilter 59. Sebastian Heisele geteilter 62. Und das, obwohl er mit einer 66 ins Turnier gestartet war.
Ja, und beide übrigens relativ spiegelbildlich. Also Heisele war super gestartet mit der 66, war da ganz vorne mit dabei. Und man dachte schon so, hey, jetzt geht hier aber was los. Hat dann wirklich ein bisschen abgebaut mit einer 73, 72, 75. Und Marcel Schneider wiederum hat mit einer 72 angefangen, nicht so besonders aufregend, hat aber die 66 am zweiten Tag gespielt, wo ja Sebastian Heisele seine 73 hatte. Und dann halt auch leider das gleiche Ergebnis wie Heisele, 72, 75 am Wochenende. Ja, also die sind offensichtlich einfach da nicht so gut aus dem Turnier rausgekommen, wie sie schon mal reingekommen waren. Also die 66 am Donnerstag bei Heisele und am Freitag bei Marcel Schneider deuten ja darauf hin, dass die den Platz schon bespielen können. Aber es waren halt keine konstant guten 4 Tage und dann landest du halt auch mal schnell da auf einem geteilten 59. oder 62. Platz. Und der Schlusstag, die 75, war halt besonders schwierig. Also auch wenn die Bedingungen schwierig waren, aber hat die beiden wirklich extrem nach unten katapultiert mit 24 und 19 Plätzen, die sie dann noch verloren haben. Das ist natürlich dann schon, also haben die sich sicher anders vorgestellt und ich bin mir sehr sicher, dass sie damit jetzt auch nicht zufrieden sind, alle beide nicht. Aber da ist halt einfach, ist halt so, nächstes Turnier, neuer Versuch, gute Runden sind da. Diese beiden 66er können sie jedenfalls mitnehmen. Und dann muss man halt einfach neuer Platz, neues Glück wieder von vorne anfangen.
Müssen von vorne anfangen. Übrigens, wie auch unsere Damen bei der Qualifying School auf der LPGA-Tour, Desiree, da haben wir auch nicht so ganz, ganz gute Nachrichten aus deutscher Sicht.
Nee, leider nicht. Sophia Popov war da ja eigentlich sehr, sehr gut platziert von der Ausgangssituation her, musste aber durch die Q-School jetzt auch, wie so viele andere. Und wenn ich die etwas unübersichtlichen, muss ich zugeben, Ergebnislisten der Q-School für die LPGA-Tour richtig deute, mit einem ganz leichten Vorbehalt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben jetzt also sowohl Sophia Popov als auch Leticia Rasandiertha nur eine eingeschränkte Spielberechtigung, weil sie in dem Bereich 21 bis 45 gelandet sind und die Spielerinnen in dem Bereich haben eben nicht die uneingeschränkte Tourkarte, das ist nur den Top 20 dann vorbehalten. Da würde ich zwei Spielerinnen tatsächlich rausstellen, nämlich Georgia Hall, die ja auch beim Solheim Cup da jetzt schon wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Die hat zwar am letzten Tag nicht gut gespielt, aber ist absolut weit genug vorne platziert gewesen, dass es reicht. Und es gibt eine junge Puerto Ricanerin, eine Amateurin, die tatsächlich diesen Platz 20 erreicht hat, sogar in einem Playoff noch, und die völlig fassungslos war, ob dieses Ergebnisses, weil das natürlich, sie ist die erste Puerto Ricanerin überhaupt, die auf der LPGA-Tour spielt. wird. Also die hat das, ist zwar Amateurin, aber hat wirklich eine komplette LPGA-Tour-Karte bekommen. Und ich meine, speziell Puerto Rico ist ja extrem gebeutelt, auch von Naturkatastrophen jetzt und allem. Und ich glaube, das ist dann nochmal, da hast du nochmal eine ganz andere, ja, noch eine ganz andere emotionale Verfassung, wenn du dann so einen Riesenschritt schaffst, also wirklich von 0 auf 100. Insofern, also die wird sich auch sehr, sehr freuen. Und wir hoffen halt, dass wir Sofia Popov und Leticia Radathanirditha dann wenigstens punktuell da mal sehen können und dass sie da das Spielrecht entsprechend wahrnehmen können.
Also wir werden natürlich auch ihren Weg weiter verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de immer montags und natürlich auch unsere regelmäßigen Updates von den Turnieren unter der Woche werdet ihr dann natürlich auch bei uns finden auf der Webseite, bei iTunes oder auch in unserer mobilen App. Die gibt's für iOS und Android, kostet nichts, bietet euch aber Vollzugriff auf alles, was wir hier machen und auch auf unsere Live-Events nächste Wochenende, zum Beispiel Doubleheader in Sachen Rugby. Desiree, vielen Dank.
Gerne.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App. Nur Golf auf meinsportradio.de.